So, herzlich willkommen im Tibetischen Zentrum. Mein Name ist Heike Schmick, ich arbeite hier als Bildungsreferentin und heute haben wir einen wunderbaren Gast, Ajahn Brahmali. Er ist, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel gucken.
Who is he?
Ich was Falsches
sage. Unknown.
Also er ist 1964 in Norwegen geboren. Ich habe es mich, glaube ich, irgendwo mal falsch geschrieben. Und lebt aber seit 1994 in Perth in Australien. Zusammen, er ist sozusagen ein, wenn ich es richtig sage, Senior-Schüler von Ajahn Brahm und Experte in den Sutra-Lehren.
Okay,
es gibt auch ganz viele YouTube-Videos, wo er Sutra-Unterricht und Sutra-Belehrung gibt auf YouTube. Also die kann man sich kostenlos runterladen oder auch auf seiner Website, da habe ich mir auch schon angehört. Sehr schön. Und er hat die Spenden, die heute draußen steht, eine Spendenbox, die gehen zu einem Nonnenkloster oder einem Projekt, ein Nonnenkloster in Belgien aufzubauen. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es schon genug Gelder, um einen Rohbau hinzustellen. Aber alles, was da reingehört, Duschen, Toiletten und was auch immer, fehlt noch. Also von daher, die Spenden von dem heutigen Abend gehen an dieses Nonnenklosterprojekt in Belgien. Und ich freue mich sehr, es ist das erste Mal hier in Hamburg oder hier im Tibetischen Zentrum. Und vorher war er in Sempkeling und hat da schon eine Klausur gegeben. Ich glaube, mehrere von euch kommen auch direkt aus Sempkeling. Und ich glaube, es hat ihm sehr gut gefallen. Und bevor ich jetzt noch mehr Zeit verschwende, freue ich mich auf den Public Talk, auf den Vortrag von Ajahn Brahmali. Okay. Dankeschön.
Very good. Okay, thank you very much.
Yeah. Wir haben eine eigene Übersetzerin mitgebracht. Anwärterin, wie ist dein Name? Sapamitam. Vielen Dank. Sehr schön. Danke.
Okay, very good. So, nice to meet you all. Actually, it's not my first, as she said, first time in Hamburg, right? It's not actually quite right, because when I was a child, I used to live in Germany. So when I was about 6 years old, this tall, I actually came to Hamburg for the first time. So it's a long, long time ago.
Sie hat gesagt, dass ich das erste Mal in Hamburg sei. Das stimmt nicht ganz. Als kleines Kind habe ich auch in Deutschland gelebt und so etwa im Alter von 6 Jahren bin ich zum ersten Mal nach Hamburg gekommen.
Yeah, but it's much better to come to Hamburg as a Buddhist monk than it is to come here as somebody who's not even a Buddhist, right? Now you come as a Buddhist monk is even a much better way. It's really wonderful to be here again. Huh?
Und es ist viel besser, als buddhistischer Mönch hier nach Hamburg zu kommen, als jemand, der nichts mit dem Buddhismus zu tun hat. Das ist also viel besser.
Okay, so the talk, the title for the talk tonight is Buddhism in the West, Past, Present and Future. Is that right? Is that roughly right? Close enough, yeah? Okay, yeah, close enough. Okay. So, and one of the things that I, you know, usually in Buddhism, when we talk about meditation practice and all of these kind of things, we talk about forgetting about the past, right? Don't worry about the past. We also say don't worry about the future. But in this case, I'm going to take half of that saying. I'm going to forget about the past because the past is really gone. It's kind of irrelevant. I'm not going to retell history or anything like that. Instead, I'm going to focus about those things that matter for the future of Buddhism. Because that, after all, is what I think is one of the important things for us is to safeguard the future of the Buddhist teachings.
Ja, der Titel des Vortrags ist Buddhismus im Westen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und im Buddhismus sprechen wir viel über Meditation und dabei geht es darum, die Vergangenheit zu vergessen und am Ende auch die Zukunft. Und in diesem Vortrag möchte ich etwa die Hälfte davon umsetzen. Die Vergangenheit will ich jetzt weniger betrachten. Sie ist vorbei, da können wir nichts mehr dran machen. Aber es geht jetzt darum, was können wir tun, um den Buddhismus, also wie prägen wir den Buddhismus für die Zukunft?
This is very nice, isn't it? This is Tibetan way, is it? Yeah, very, very, very handy. I like this, actually. This is a good tradition. We should introduce it in tradition in Theravada as well, I think. This is really good.
Okay. Wenn dieses Fußkissen eine tibetische Sache ist, dann werde ich das im Theravada-Buddhismus jetzt auch einführen. Das ist prima.
Okay. So I want to talk a little bit about the future of Buddhism. And also when you talk about the future, you also have to talk about the present, of course, because it is in the present, right, that we make the future. It's by living the right way in the present, we make ensure that the future also becomes a good one for the Buddhist teachings.
Und wenn wir über die Zukunft des Buddhismus sprechen, dann müssen wir auch ein bisschen nach der Gegenwart schauen, denn in der Gegenwart prägen wir die Zukunft. Und auf die rechte Art und Weise in der Gegenwart leben und das Richtige tun, dann wirkt sich das auf die Zukunft aus.
It's a bit like the law of karma, right? The karma. You don't actually worry about the future in regard to karma. You just ensure that you live right in the present moment, and then you actually the future looks after itself if you do that.
Es ist wie das Karma. Man macht sich nicht um die Zukunft Sorgen, sondern man lebt jetzt auf die richtige Art und dann wird die Zukunft für sich selbst sorgen.
So the one of the things about the Buddhist teachings and the future of Buddhism, I think right now is that especially in the West, it is a very kind of exciting time for the future of Buddhism. It's still fairly new to the West, and we're kind of moving on to lots of possibilities in the future. And this is what is so nice about this. And what we those possibilities, of course, that really depend on how we actually introduce the Buddhist teachings in the West. Whenever Buddhism moves from one country to another one, it enters a new era, or it enters a new area, or a new era, if you like, then there is possibilities, and there's also danger at the same time. And that's what we have to look out for here.
Wenn wir den Buddhismus im Westen betrachten, dann ist es im Moment eine sehr aufregende Zeit. Der Buddhismus ist hier noch nicht so alt und doch gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten. Und da kommt es jetzt darauf an, was wir im Moment tun, um diese Möglichkeiten auf die richtige Art zu nutzen. Und wenn der Buddhismus sich in eine neue Gegend ausbreitet oder eben in eine neue Zeit ausbreitet, dann gibt es immer sehr viele Chancen, aber eben auch Gefahren. Und damit haben wir es jetzt hier im Moment zu tun.
And if we play our cards right, we have a chance of making Buddhism, I think, stronger in the Western world. We play our cards wrong, then, of course, we're going to lose out. And that's the problem here.
Und wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, dann haben wir die Gelegenheit, den Buddhismus im Westen stark zu machen. Und wenn wir es falsch machen, dann wird es schief gehen.
So, and I think that personally, I think that there is a lot of potential for Buddhism in the West. I look around the Western world and I see a lot often of people feeling that lives are quite empty, right? They've often given up the traditional religion, given up Christianity, and suddenly all they have is they have their BMWs, right? This is Germany. So people have their BMWs, they have their kind of their things. But actually, people realize you need something more than that. It was very interesting a few years ago. This is a statistic from Sweden, right? Sweden, kind of very atheist, nobody is religious in Sweden anymore. And they asked all these high school students, people who are about 15, 16 years old, and they asked them, okay, we know that you're all atheists. Don't have to ask about that. We know you're atheists already. Everybody's atheist, right? Pretty much. There are a few, of course, a few Christians and whatever as well. And they asked them, if you had to choose a religion, what religion would you choose? Yeah, and these are 15, 16-year-olds. They're kind of young people. And 60% of these young people said, we would choose to be Buddhists. Sorry, too long.
Just give me one hint for
that. Okay, so the potential for Buddhism in the future, can start with that. Yeah.
Genau, das Potenzial ist sehr groß und das hängt auch damit zusammen, dass das Leben vieler Menschen im Westen leer ist auf eine bestimmte Art. Den Bezug zu den traditionellen Religionen, zum Christentum, den haben viele verloren und was dann am Ende bleibt, das sind materielle Güter wie ein BMW zum Beispiel. Und es gibt eine Untersuchung, eine Studie, die in Schweden durchgeführt wurde. Das ist ein sehr atheistisches Land. So ziemlich jeder ist dort Atheist. Und die Studie wurde an Schülern des Gymnasiums, 15-, 16-jährigen Jugendlichen durchgeführt. Und man hat sie gefragt, man hat gesagt, ihr seid Atheisten, das wissen wir, das ist jeder hier. Aber wenn ihr jetzt eine Religion wählen solltet, was würdet ihr wählen? Und etwa 60% haben sich da für den Buddhismus entschieden.
I didn't hear the word BMW. Did you say BMW? You did? Okay. Okay, good. I was getting worried there. The translator was up to scratch, right? Okay. Okay, good. Excellent. Okay. Excellent. My German is not good enough. That's the problem. Yeah. Okay, so, and one of, one of the things when you have a very materialistic society, I'm from Norway, right? Norway also very materialistic, it's all kind of completely, completely silly sometimes. And when you have that, you feel a sense of emptiness. And I think Buddhism, of all kind of religions, of all philosophies, has the greatest potential to fill that vacuum, fill that kind of emptiness that people often have in their lives.
Wenn die Leute sehr materialistisch orientiert sind, Norwegen, das Land, wo ich herkomme, ist auch ein sehr materialistisch orientiertes Land. Und dann gibt es dieses Vakuum, diese Leere, die die Leute haben. Und der Buddhismus hat das größte Potenzial von allen Religionen, diese Leere zu füllen.
And I think the reason for that is if when you start to understand the teachings of the Buddha, one of the things that you find out about those teachings, and this is what I like to say everywhere, I say the same thing everywhere, right? So after a while you kind of, okay, heard this before, but one of the nice things about these teachings is that as far as I'm concerned, they really are the answer to the question of the meaning of life.
Und das Schöne an den buddhistischen Lehren, und ich sage das immer wieder, ist das, soweit ich das, so wie ich das betrachten würde, geben sie wirklich die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.
And why is that? And the reason that is, if you ask first of all for what actually is the meaning of life, all you have to do is to look inside of yourself, look into your own psyche, look into psychology, understand what the, you know, this is where you find out what it's like to be a human being by looking inside of yourself. And of course, what you see is this thing that we call craving, right? Tanha in the Pali language, Trashna, I think it is in Sanskrit, I'm not sure what it is in Tibetan there. But so, and that you see this drive, we're always moving forward to something. And this, of course, very much part of the materialistic culture as well. There's always this driving towards somebody, satisfaction somewhere. And the problem is, of course, we never actually find that satisfaction. The craving keeps on going and going and going into the future. But obviously, what you can see from that is that if that craving somehow can be satisfied, somehow can be ended, that is where you actually find that meaning. Which a craving is demanding for you. Huh?
Und die Frage ist dann zuerst mal, worin besteht der Sinn des Lebens? Und dazu müssen wir in uns hineinschauen, unsere eigene Psyche anschauen, und dann sehen wir, dass es immer dieses Verlangen gibt, das uns immer in die Zukunft führt und immer zu etwas hinziehen möchte. Das Pali-Wort heißt Tanha und Trashna in Sanskrit, Tibetisch weiß ich es nicht, aber dieses Verlangen, das immer auf die Zukunft ausgerichtet ist und das eigentlich nie wirklich befriedigt wird, es wird nie erfüllt. Und wenn es etwas gibt, was dieses Verlangen wirklich befriedigt, dann ist das dort, wo der Sinn des Lebens zu suchen ist.
And then, of course, after trying to find that satisfaction through the craving, through the tanha, for a long time, right? We don't know where it started. It started a long, long time ago. Then one day, you come across these teachings, and they tell you you're looking in the wrong place. Instead of trying to find that satisfaction by following your craving, you need to look in a different direction. The problem is a psychological one. There's a psychological absence inside of all of us. And if we try to fill that psychological hole, that psychological absence, by going outside ourselves, by trying to do this through the sense objects outside, we're never going to find that happiness.
Und wer weiß, wie lange wir schon, schon versuchen oder versucht haben, dieses Verlangen zu befriedigen. Den Anfang kann man gar nicht feststellen.
Psychological hole inside of
you. Dann eines Tages begegnen wir dann diesen Lehren, die uns sagen, ihr habt die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht. Ihr habt versucht, das Verlangen mit den sinnlichen Genüssen zu befriedigen, mit dem, was man im Außen findet. Aber eigentlich ist es dieses Vakuum, diese Leere in uns drin. Es ist ein psychologisches Problem. und wir müssen an einer anderen Stelle suchen.
And then of course you understand, you realize that if there is a psychological problem, if there's a hole inside of us, something that needs to be filled up, you have to do that in a psychological way rather than going outside of yourself. And this is what any good spiritual teaching is all about. This is what Buddhism is all about. Learning how to build up this psychological satisfaction, psychological contentment by practicing in the right way.
Und wenn man verstanden hat, dass es sich um ein psychologisches Problem handelt, dann versteht man auch, dass das nicht von außen, dieses Loch, dieses Vakuum nicht von außen zu füllen ist, sondern dass man auch die Lösung auf der psychologischen Ebene suchen muss und dass man von innen her etwas aufbauen muss, das dieses Vakuum füllt.
And you do that by fulfilling all the spiritual practices. All the spiritual practices are basically, they are the same, right? Doesn't matter if you are in the Tibetan tradition, if you are in the Theravada tradition, if you are in what other traditions are, the Tibetan Mahayana tradition, if you are, wherever you are, it is the same things that fill you up psychologically. And these things, of course, are virtue, the kindness of the heart, things like generosity. And then eventually, the movement of the mind towards the ending of craving within meditation itself, building up of internal happiness. And as you build up the internal happiness, the craving fades away all by itself.
Und wie macht man das, dass man dieses Problem psychologisch angeht? Das ist in allen spirituellen Traditionen mehr oder weniger gleich. In der tibetischen Tradition, im Theravada oder Mahayana Buddhismus, man muss eine spirituelle Praxis machen und die Ethik entwickeln und die Großzügigkeit entwickeln. Und mit der Zeit, wenn man in der Meditation, wenn man dieses innere Glück aufbaut, wird irgendwann das Verlangen von ganz alleine nachlassen.
And then one day you sit down in meditation, right? You come here to the what is it called? The Tibetische Zentrum? Is that something? Yeah, something like. Okay, I followed it. My German is really, really preliminary, really kind of basic to the least. You come here one day. You sit down on the floor. You meditate here, and one day you get incredibly peaceful, right? You go into a deep state of samadhi. And you become so blissful, so blissed out, that all the craving disappears because that hole inside of you, that sense of dissatisfaction, that sense of incompleteness, is absolutely fulfilled for the first time in your life. And for the first time in your life, you have no craving anymore. Yeah. And when you have no craving anymore for the first time in your life, you realize that hole you had inside of you has completely disappeared. You feel entirely satisfied. That thing that craving was promising you all along, that thing, satisfaction, contentment, you have found by going in a completely different direction. Going through the spiritual direction, you have found that. And it is as if you have found the answer to the meaning of life itself.
Und eines Tages kann es dann passieren, dass ihr hierher kommt in das tibetische Zentrum und dass ihr euch hinsetzt und meditiert. Und auf einmal wird die Meditation so friedlich und ihr werdet innerlich so froh und fließt vor Glück regelrecht über. Und dieses Vakuum in euch, dieses Verlangen ist auf einmal vollkommen erfüllt. Es bleibt überhaupt kein Vakuum mehr übrig. Und das Verlangen, das lässt vollständig nach und ihr fühlt euch einfach rundum so zufrieden, dass es nichts mehr zu verlangen gibt. Und wenn man an diesem Punkt ankommt, dann weiß man, hier hat man die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gefunden.
Is that what you do here, Venerable, in this center? Is that what you do here? Find the meaning of life? Yeah? Okay, good. Sehr gut.
Das ist das, was wir hier machen in dem Zentrum, dass wir den Sinn des Lebens finden.
So, and of course, this is very, when you realize that, when you realize that Buddhism has this extraordinary potential, and I always remember when you read the Buddha's description before he passed away, the things that he said before he passed away, he said to his monks that, and also to the nuns, and to the lay people, he said to them, and make sure, practice in this particular way. I'm going to talk about that particular way in a second. That is an act of kindness and generosity. That's very nice of you to do that. Yeah, that's great. This is the way forward. Okay, that's great. So by if you do things in the right way, then the result of that will be that you will keep on this beautiful teaching, right? If we have the answer to the meaning of life, and we know that everybody really wants this, it's a wonderful opportunity and a wonderful thing to do to make this available to the whole world. Because we know we have the answer to one of the most basic, fundamental problems in human beings. It's a wonderful thing to be able to share this with everyone else. So when the Buddha is about to pass away, he says, ensure that these teachings last for a long time for the benefit of the happiness of humans and even gods, right? Gods and humans, said the there. Everyone, all beings, all sentient beings.
Und kurz bevor der Buddha gestorben ist, hat zu seinen Mönchen und Nonnen und auch den Laienschülern gesagt, dass sie mit dieser Art zu praktizieren weitermachen sollen. Wenn man mal verstanden hat, dass man die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gefunden hat, dann möchte man damit ja auch weitermachen. Dann will man auf diese Art weiter praktizieren. Und der Buddha hat seine Schüler ermutigt, dass sie diese Lehre weitergeben in die Zukunft, zum Wohl der Menschen und auch der Götter, zum Wohl aller Wesen.
So what is so nice about this? We have this kind of wonderful teaching, this wonderful jewel called the Buddhist teachings. This is one of the reasons why I have been a monk now for over 20 years. It's precisely because of this sense that I'm actually fulfilling the meaning of life itself. If I didn't feel that, I probably wouldn't be a monk anymore. But that is the feeling. And once you feel that you have this wonderful jewel to share with the world, to share with everyone else, it becomes paramount that we do whatever we can to ensure this becomes available for future generations.
Und wir haben dieses wunderbare Juwel der Buddha-Lehre, und das ist für mich der Grund, warum ich jetzt schon seit über 20 Jahren Mönch bin, dieses Gefühl, den Sinn des Lebens in der Hand zu haben und weitergeben zu können und an andere weitergeben zu können. Und das ist für mich was ganz Wichtiges, dass ich daran arbeite, diese Lehren zu bewahren und an die zukünftigen Generationen weiterzugeben.
So there is as I said, there is a great opportunity right now when kind of a teaching like Buddhism, when it transfers from one culture to another one, there's a great opportunity to use it in a new way and to kind of to apply it to that new society. There's also a great danger. Every time something moves from one cultural sphere to another one, from one time period to another one, there's also a danger that you lose something in the process. There's a danger there and there's an opportunity there.
Und wenn der Buddhismus von einer Kultur zu einer anderen übergeht, dann gibt es da eine große Chance. Das ist immer so, wenn etwas von einer Kultur oder von einer Zeitperiode in eine andere übergeht, dass wir da die Chance haben, das eben an die neuen Verhältnisse anzupassen. Und gleichzeitig gibt es die Gefahr, dass bei diesem Prozess auch etwas verloren geht.
So we have to distinguish between these two things. We have to look at the dangers and understand them. And we have to see the opportunities and understand the opportunities.
Und wir müssen zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden. Wir müssen die Gefahren betrachten und versuchen, sie zu vermeiden, und gleichzeitig auch die Chancen sehen und versuchen, die Chancen zu nutzen.
And to do that, I think it can be quite useful to look a little bit at Buddhist history. I said I wasn't going to talk about the past, right? This is, swallow your words. This is typical. It always happens. Never say anything about what you're going to say, because you never know. It's useful to have a little bit of a look at Buddhist history to see how it developed in other countries and to see how it actually was transformed. And maybe we can learn some lessons from that.
Und vielleicht schauen wir doch mal ein bisschen in die buddhistische Geschichte zurück. Jetzt muss ich meine eigenen Worte schlucken. Ich habe gesagt, ich wollte nicht über die Vergangenheit sprechen, aber so ist das. Am besten sagt man nie vorher, was man sagen möchte oder nicht. Ein kleiner Blick in die buddhistische Geschichte kann hier nützlich sein, dass wir einfach sehen, wie solche Übergänge vorher schon gelaufen sind und was wir vielleicht daraus lernen können.
And it's a very good starting point to start at looking at Buddhism in India, because of course the development of Buddhism started really in India, and how it kind of moved from the very early days of the Buddha and how it kind of developed over the first few centuries after the Buddha.
Und am besten schauen wir uns mal an, wie das in Indien war, wo der Buddhismus entstanden ist und wie es in den ersten Jahrhunderten nach dem Buddha war und wie es dann später sich entwickelt hat.
And one other thing is that you see, which is very interesting about the Buddhist teachings in India, is that not long after the Buddha passed away, Buddhism became more of a philosophy as it kind of moved away from the Buddha. In the very early days, when the Buddha was around, Buddhism was a very pragmatic thing. It was a path to awakening, a movement away from suffering, a movement towards happiness. But as time went by, this enormous philosophical system started to develop.
Und kurz nach dem Tod des Buddha fing es an, dass sich philosophische Systeme entwickelt haben. Während der Buddha am Leben war, war der Buddhismus eine sehr praktische Sache. Es ging um den Weg zum Erwachen, wie man das Leiden überwindet und zum Glück findet. Und nach seinem Tod haben sich die verschiedenen philosophischen Systeme angefangen zu entwickeln.
If you look at the very earliest teachings of the Buddha, and I should say these earliest teachings are the same whether you are Theravada tradition or you are Mahayana traditions, right? If you look at the Tibetan scriptures, these are, I think these are all the Tibetan, I have no idea, but it's, you know, probably Tibetan scriptures, right? On the walls around here. And some of those scriptures in there, part of that will also be some of the very earliest scriptures that actually contains the word of the Buddha itself. The Tibetan scriptures are very complex. There's all kind of layers, right, of scriptures there. But some of that will also be the very earliest. And it's almost exactly the same as you find in the Theravada Pali scriptures.
Und wenn wir uns die frühesten buddhistischen Texte anschauen, dann finden wir die in der Pali-Literatur und in anderen, aber auch in der tibetischen Literatur. Und wenn wir hier den Raum anschauen, da sind sehr viele Texte überall aufbewahrt. Und die tibetische Literatur ist sehr komplex, da gibt es sehr viele Schichten. Und darunter befinden sich auch sehr frühe Texte, die so alt sind, im Prinzip wie die Pali-Texte und die mit denen ganz große Übereinstimmung haben.
And one of these very early texts from the very early on when the Buddha started out is a famous simile. I'm probably sure you may have it in the Tibetan. I don't know if you have it. Maybe you have it in the Tibetan tradition as well. And this is where the Buddha is sitting in the forest. It's called the Tsingsapa Grove. It's a place near Kosambi in ancient India. And he's sitting there. And as he sits there, he takes up some leaves in his hands, right? And he says to his monks, it's a very stupid, very silly question, right? He says to his monks, what is more, the leaves in my hand or all the leaves in the trees overhead?
Und in diesen frühen Texten gibt es ein berühmtes Gleichnis. Und ich weiß nicht, möglicherweise gibt es das eben auch in der tibetischen Tradition. Da sitzt der Buddha im Wald mit seinen Mönchen in einem Tsingsapa-Wald. Und er nimmt in seiner Hand ein paar Blätter, die auf den Boden gefallen sind und stellt den Mönchen diese eigentlich dumme Frage, was glaubt ihr, was mehr ist, die Blätter, die ich hier in der Hand habe oder all die Blätter, die hier auf den Bäumen hängen?
Rhetorical question, right? Not really a very serious question, but the monks, of course, they say dutifully, because the Buddha, the master, yeah, master, the leaves in your hand are few and the ones in the forest aren't many, yeah?
Das ist eine rhetorische Frage, aber die Mönche, höflich wie sie sind, antworten dem Buddha und sagen, die Blätter in deiner Hand sind wenige, aber die Blätter hier oben auf den Bäumen sind viele.
And then the Buddha says, and this is one of those quite famous statements by the Buddha, he says that just as the leaves in my hand are few, so the teachings I have taught you are few. And just as the leaves in the canopy in the trees above us are many, in the same way those teachings I have known, or those things that I know through my own knowledge, but I haven't taught you, in the same way they are many.
Und der Buddha sagt dann, genauso wie die Blätter in meiner Hand nur wenige sind, so sind auch die Lehren, die ich euch weitergegeben habe, wenige. Aber genauso wie die Blätter oben in den Baumkronen viele sind, so sind die Lehren, die ich zwar gesehen habe, aber euch nicht, die ich nicht gelehrt habe, sind viele.
And what are those teachings to them, says, that I have taught you? Yeah, and he says, those teachings I have taught you, they are those teachings that basically lead towards awakening, leads towards enlightenment itself. Those are the teachings I have taught you.
Und er sagt, welches sind die Lehren, die ich gelehrt habe? das sind diejenigen, die direkt zum Erwachen, zur Erleuchtung hinführen.
So these are the practical teachings, the pragmatic teachings, those that lead you forward on the path. And of course, all those teachings he hasn't taught, all those teachings in the canopy, in the trees above, those are the teachings that don't lead you anywhere. And that would be things like philosophy, not teachings that are practical, that actually take you anywhere, but philosophy, argument about things, endless discussions about these things. And if you look at the history of Buddhism, it is almost like, you know, it is a lot of it is like a discussion about all kind of matters. It is philosophical discussion, basically. Yeah.
Und die Lehren, die praktisch von den Blättern repräsentiert werden, die in den Bäumen hängen, die nicht zum Erwachen führen, was sind das für Lehren? Das sind praktisch eben nicht praktisch, das sind nicht die praktischen Lehren, sondern das sind die philosophischen Sachen. Alles Dinge, über die man streiten kann, wo man diskutieren kann, wo man Ansichten haben kann. Und wenn man sieht, was nach dem Tod des Buddha passiert ist, das ist, dass eben genau diese Dinge aufgegriffen wurden.
And I think this is one of the first things that we can learn from ancient India. It's precisely this danger of always moving towards thinking about things, rationalizing, sorting, working everything out, right? And before you have worked everything out, you are dead, right? You had it. You had the opportunity. You lost the opportunity. And then you move on into your next life. What happens in your next life? What happens then? Because you are in the habit of discussing and philosophizing, you continue philosophizing in your next life. And remember, there is no end to philosophizing. Philosophizing goes on forever. So one of the things I think we should learn from ancient India, you see what happened in India, the Abhidhamma was created, then you had the great famous universities, the Nalanda University, right, with thousands of monks, people coming from around the world to teach there, and they argued, they debated with each other, they went on endlessly, and this just went on century after century after century. So I think we need to learn from that. Come back to the basics. Come back to those foundation teachings. That handful of leaves, yeah? Get back to that. This is one of the things that we need to remember also in the Western world.
Und das ist etwas, was wir aus dem alten Indien lernen können, dass es immer diese Gefahr gibt, dass wir uns in diesem Debattieren, Diskutieren und Philosophieren verfangen und darin hängen bleiben. Und da gibt es kein Ende des Diskutierens. Und dass wir einfach diese Handvoll Blätter dabei vergessen, die so praktisch sind. Genau, das, nach dem Tod des Buddha, da hat sich der Abhidhamma entwickelt. Da geht es darum, die Dinge eben auf diese Art zu philosophisch zu erklären. Dann gab es diese große Universität in Nalanda, wo die Mönche diskutiert und debattiert haben. Und das führt im Prinzip nirgendwo hin und es gibt kein Ende. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, das in diesem Leben zu tun, und dann wird man aus reiner Gewohnheit im nächsten Leben genauso weitermachen.
So this is one way that the Buddhist teaching went in early India. Another way they took was the popularization of the teachings. Yeah? And soon after the Buddha passed away, you start to have all these new stories and things coming out, Buddhist stories. And many of these are what we now call the Jataka tales. You know the Jataka tales, right? All the past lives of the Buddha, all these kind of things. And if you look at those Jataka tales that are told, especially in the Pali tradition, and you read them, you see that actually the Dhamma content, the content in terms of Dhamma, is actually not that great. They are mostly stories. Sometimes they have a nice moral at the end, and you say, okay, you've got to practice this way. But actually the content they have is very, very different from the early suttas. You're moving away from the core practical teachings, more towards storytellings and more kind of fairy tales and that sort of thing. Yeah.
Und eine andere Entwicklung ist die man in den Jatakas findet, dass es eher sich zu einer populären Literatur hin entwickelt. Da werden Geschichten erzählt aus früheren Leben des Buddha und der Gehalt an Dhamma darin ist eher wenig. Es sind Geschichten, die manchmal am Ende eine moralische Lehre beinhalten, aber zum großen Teil bestehen sie einfach aus Geschichten oder sowas wie Märchen.
So, get back to the Four Noble Truths, right? Get back to those basic teachings of the Buddha. That is basically the message I understand from ancient India. And one of the things that I always appreciated so much by, you know, from the Dalai Lama himself, when I hear him teach, or the books that I have read about him, they've often been very practical, down to earth, simple teachings. Watch your breath, be kind, be compassionate, these kind of things. That is precisely the sort of things that we need to remember on this particular path.
Und das ist die Lehre, die ich aus dieser Geschichte Indiens ziehe, dass wir zurückkommen zu den vier edlen Wahrheiten, dass wir zurückkommen zu den Grundlagen. Und das ist auch etwas, was mir gefällt, wenn ich Lehren des Dalai Lama höre oder Bücher von ihm lese, dass er immer so sehr praktisch ist und zu diesen grundlegenden Dingen zurückkommt, dass man den Atem beobachtet, dass man Freundlichkeit und Güte praktiziert und diese ganz, ganz grundlegenden Sachen.
And then we also have, so that is just a little bit, right, a little bit about the history of Buddhism in India, very, very short. I would recommend you to read a little bit about that, because it's actually quite fascinating to see the evolution of Buddhism in India. But of course, another country where Buddhism went quite early is China. That was around, starting around the year zero of the Christian calendar. Buddhism started to go into China.
Und ich finde, ich würde es empfehlen, dass man ein bisschen auch liest über diese Geschichte des Buddhismus, denn das ist sehr faszinierend. Und ein anderes Land, wo der Buddhismus recht früh hinkam, ist China. Da kam der Buddhismus so etwa um das Jahr Null hin.
And of course, when Buddhism went into China again, because it moves into a completely different culture, the Chinese culture is very, very different from the Indian culture. Because of that, that will have an influence on the Buddhism of the Chinese.
Und weil der Buddhismus dabei sich in eine völlig neue Kultur hinein ausgebreitet hat, die chinesische Kultur ist sehr verschieden von der indischen, hat das natürlich einen Einfluss darauf, wie der Buddhismus dort sich niedergeschlagen hat.
And some of the changes that you see when Buddhism goes from India to China are very small and minor things that may not matter very much. For example, the architecture changes. Right? You may know the stupas. Right? We have a stupa just over there, peace stupa over there. And this is a little bit more like an Indian stupa. They're quite kind of low. They have the Indian shape. But when you go to China, you have these pagodas. You know these pagodas, seven stories, right? That actually originated as stupas, and they became kind of these massive pagodas instead. So this is an example of the architectural change. Okay, not a big deal.
Okay, manche der neuen Entwicklungen sind eher nebensächlich, zum Beispiel die Architektur. Wir haben dieses Stupa hier draußen. Das ist eher im Stil der indischen Stupas. Und in China haben sich diese riesigen Pagoden entwickelt, sieben Stockwerke hoch. Und das hat sich eben auch aus den Stupas heraus entwickelt und ist sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, das sind die architektonischen Dinge und das ist eher nebensächlich.
Another change you see when Buddhism goes from India to China is a change in dress. Yeah, they don't look like this. This is kind of they chuck that aside and of course because in China there was a very different climate, especially the north of China where Buddhism started out when it went in there. Climate was very cold and they actually changed their dress accordingly. So they're wearing trousers and jackets and they look quite different from the Indian monks.
Und eine andere Sache, die sich geändert hat, ist die Kleidung der Mönche und Nonnen. Diese Art von Robe, die hat man da nicht benutzt. Und wo der Buddhismus zuerst hinkam, das war im Norden Chinas, wo das Klima sehr kalt ist. Und da tragen sie eben Hosen und Jacken. Und da sehen die Mönche ganz anders aus.
So that's an interesting question, right? When Buddhism now comes to the West, should we wear Western clothes perhaps? Should we have jeans maybe and T-shirts and that kind of stuff?
Und das ist eine interessante Frage. Wenn der Buddhismus jetzt in den Westen kommt, sollten wir dann westliche Kleidung tragen? Sollten wir vielleicht Jeans und T-Shirts tragen?
So there is no absolute rule in the monastic rules, right? That says you have to wear exactly like this. It's not that exact. So there is a degree of flexibility there. So you could perhaps argue that, you know, now we kind of have to westernize, we have to kind of fit into the local culture and all of these kind of things. But I think, you know, that's a possibility, of course, but I think the reality is that once you have an idea of what a Buddhist monk or Buddhist nun actually is, I think these robes are actually wonderful. They are like what is called in the Pali Sutta, the banner of the Arahants, the flag of the Arahants. This is how you recognize, you know, the potential for awakening almost in human beings.
Okay. ja, die Frage, ob man westliche Kleidung tragen sollte. Und ich denke, ja, im Wiener Jahr, also in den klösterlichen Regeln, da gibt es eine gewisse Flexibilität, da gibt es keine absolute Regel, die sagt, dass die Roben genau so aussehen müssen. Aber wenn man mal sich klar macht und verstanden hat, worum es tatsächlich beim Mönchtum geht, und dann sind diese Roben eigentlich etwas Wunderbares und sie werden auch in den frühen Texten manchmal als die Fahnen der Arahats beschrieben. Also das heißt, sie sind das sichtbare Zeichen, dass hier das Potenzial zum Erwachen liegt.
So I think I must admit I really like these robes, and I kind of now after being a monk for 20 years, after a while you get used to them, and I think actually it is a wonderful thing, and it's a great kind of it's a great advertisement for Buddhism to the world, right? Which is good. Yeah.
Und ich mag diese Robe und auch nach 20 Jahren als Mönch habe ich mich daran gewöhnt und ich denke, es ist eine gute Werbung für den Buddhismus.
So these are the small kind of changes that happens to Buddhism when it goes to a new country. Then of course also other things happen as well. And one of the things of course that happens when Buddhism goes from India to China is that the structure of Buddhism also starts to change. Chinese society is more hierarchical than Indian society. You have the Confucianist ideas, people kind of have their little place in society and all of these kind of things. And as a consequence, also Chinese Buddhism tends to be more hierarchical as a consequence of that.
Neben diesen mehr äußerlichen Veränderungen gibt es aber auch andere Veränderungen, zum Beispiel in der Struktur des Buddhismus. Die chinesische Gesellschaft ist viel hierarchischer strukturiert als die indische Gesellschaft, was aus dem Konfuzianismus herauskam. Und dementsprechend hat sich eben auch der Buddhismus sehr viel hierarchischer in China strukturiert.
And if you look at Buddhism around the world today, you look at the Chinese Buddhism, or you look at Thai Buddhism, for example, Thailand is very strongly influenced by Chinese culture, has a very East Asian culture. So you see, Thai Buddhism also is very hierarchical, structured in a hierarchy. There's a nice story. There's a very famous Thai king called King Mongkut, and he lived about the 1840s, 1850s or thereabout. He was a very staunch Buddhism, and he started the Dhammayut sect in Thailand, one of the sects in Thailand, because he wanted to purify the Buddhist teachings and all of these kind of things. Yeah, and that was also the time when Western ideas were coming into Thailand very, very strongly. Yeah. Stop there to help you out.
Thank you. Wenn man Thailand zum Beispiel betrachtet, Thailand ist sehr stark von China beeinflusst und auch die thailändische Gesellschaft ist sehr hierarchisch strukturiert und auch dort ist der Buddhismus dementsprechend strukturiert und es gibt eine Geschichte über den König Mongkut, der so in den 1840er, 50er Jahren gelebt hat und der einen starken Einfluss auf den Buddhismus genommen hat und versucht hat, ihn auf eine gute Art zu strukturieren und zu organisieren.
So he was kind of looking to the West, right? What can we maybe we can find? Okay, he saw that Buddhism was really corrupt. We need to kind of reform Buddhist teachings. So he looked to the West for a suitable model how to reform Buddhism in Thailand.
Und zu der Zeit gab es auch die ersten westlichen Einflüsse in Thailand. Und das ist genau da, wo dieser König hingeschaut hat. Er hat in den Westen geschaut und hat gesagt, der Buddhismus hier in Thailand ist so korrupt geworden. Und er hat dann sich westliche Vorbilder gesucht, um eine Reform durchzuführen.
And you know what he used? Can you guess what he used as a idea, as a model for reforming Thai Buddhism?
Und könnt ihr raten, was er sich ausgesucht hat als Modell, um den thailändischen Buddhismus zu reformieren?
Can you guess? Okay. Sorry? Okay. Pretty close, actually. Yeah. The Catholic Church. The Catholic Church was the model, exactly. Yeah.
Er hat sich die katholische Kirche ausgesucht.
Yeah, and of course the problem is that the Catholic Church, again, very, very hierarchical, right? The Pope at the top was in direct contact with God, yeah? And everybody kind of nice hierarchy underneath. So already you were in a society that tended to be very hierarchical, and then you add kind of the Catholic Church on top of that. Of course, then you get a really, really hierarchical Sangha as a consequence.
Und die katholische Kirche ist natürlich auch sehr hierarchisch organisiert. Wir haben den Papst an der Spitze, der im direkten Kontakt mit Gott steht und alles andere strukturiert sich dann darunter. Und wenn man jetzt eine bereits hierarchische thailändische Gesellschaft nimmt und setzt dann noch dieses hierarchische Modell aus der katholischen Kirche obendrauf, dann wird der Sangha in Thailand sehr, sehr hierarchisch.
And this is very interesting, because one of the things about the early Buddhism, the early Sangha, is the Sangha is very flat. There is no hierarchy at all, right? Everybody, when you have a meeting together, all the monks, all the nuns come together, you have a meeting, everybody has a vote. And if one person says, no, you can't go ahead, you can't kind of go ahead with everything, whatever it is that you want to go ahead with. And every monastery, every local monastery is in charge of itself. There is no higher authority, of course. In the early days, the Buddha would have been a higher authority. But after the Buddha passed away, there was no higher authority. Every monastery was in charge of its own sphere, its own kind of business, or whatever you like. Yeah.
Und wenn man zurückschaut in den frühen Buddhismus, da war die Hierarchie absolut flach. Da gab es praktisch überhaupt keine Hierarchie. Die Mönche und Nonnen haben, wenn sie sich zu einer Versammlung getroffen haben, dann hatte jeder eine Stimme, und wenn jemand Nein gesagt hat, dann konnte dieses Projekt nicht weitergeführt werden. Es gab auch nicht so etwas wie eine oberste Autorität, und jedes Kloster war selber verantwortlich für seine eigene Verwaltung. Zur Zeit des Buddha gab es natürlich, da war der Buddha die oberste Autorität, aber danach war es so, dass jedes Kloster in seinen Entscheidungen selbstständig war.
And it's a very beautiful model, because what it means is that you can react to the local demands, the local requirements. Yeah, just as when Buddhism comes to the West, you can actually form those that Buddhism, many of those things, according to fit in with the Western system, rather than taking orders from a hierarchy that tells you this is the way it should be done. So this is the first point. Buddhism can kind of be allowed to be shaped by the local circumstances.
Und das Schöne an diesem Modell ist, dass es sich an die lokalen Gegebenheiten anpassen kann. Zum Beispiel, wenn der Buddhismus jetzt nach Westen kommt, dann kann man eben die Strukturen so organisieren, wie sie hier auch hinpassen. Und es gibt keine oberste Autorität, die einem sagt, ihr müsst das jetzt so machen und ihr müsst das jetzt so machen, sondern das ist die Chance, dass wir das so gestalten können, wie es hier hinpasst.
Another thing about this model is that it is really a democratic model, where everybody has a say, right? If one person says no, he can't go ahead, which means that everybody has to come on board. You'd leave nobody behind. You have to persuade everybody. If you want to make a change, if you want to move in a certain direction, you have to ensure that everybody comes aboard and everybody is happy in one way or another. So nobody feels left behind, which is a wonderful way, I think, of actually running an institution like the Sangha.
Und das andere ist, dass das Modell sehr demokratisch ist. Wenn eine Person Nein sagt zu einem Vorhaben oder wenn man irgendwie sozusagen die Richtung ändern möchte, dann kann das so nicht gehen. Es müssen alle an Bord genommen werden. Jeder muss irgendwie damit leben können, mit dem, was beschlossen wird. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache, dass sich niemand ausgeschlossen oder zurückgelassen fühlt. Und es ist eine sehr gute Art, so eine Organisation wie den Sangha, also damit zu leben.
And this, in many ways, is almost the exact opposite that you find in hierarchies. In hierarchies, if you're at the bottom, you feel powerless. Yeah, you feel like you're a little pawn in this hierarchy. You have nothing to say. It's almost the exact opposite of what things were like at the time of the Buddha.
Und in diesen Hierarchien ist es ja oft genau das Gegenteil. Wenn man da am unteren Ende der Hierarchie ist, dann fühlt man sich machtlos, man hat überhaupt nicht mitzureden. Und das ist das genaue Gegenteil von dem, wie es zur Zeit des Buddha eigentlich war.
And also I think the problem with hierarchies is that they tend to corrupt people, because in hierarchies power is important, yeah? Because the people at the top are powerful, and when you're powerful you can get things done your way and do your things in your way. So there's something about hierarchies that are almost inherently corrupting of people, including monastics of course.
Und ein anderes Problem mit Hierarchien ist, dass sie zur Korruption neigen. Wenn man in einer Machtposition ist, dann neigt man eben dazu, diese Macht ausüben zu wollen und die Dinge nach seinem Willen gestalten zu wollen. Und da gibt es diese Anfälligkeit für Korruption oder für Missbrauch. Und das gibt es natürlich auch im buddhistischen Sangha.
So one of the, I think, very, for me, very important things for Buddhism to flourish in the West in the future is precisely that we go back to that democratic ideal of the early Sangha, reduce the hierarchies, make the decision making at the local level, at the local Sangha. And I think this is the way to actually have a flourishing Buddhist teaching in the Western world there.
Das ist für mich ein wichtiger Punkt, wenn wir über die Zukunft des Buddhismus im Westen sprechen, dass wir zurückkommen zu diesen flachen Hierarchien, dass wir die Entscheidungen von der örtlichen Sangha treffen und dass wir zu diesem Modell zurückkommen, wie es in der frühen buddhistischen Zeit gewesen ist.
Okay, so that is some of those things. Just looking at a little bit at the history of Buddhism, we could go much further than that. You could look at the history in all the various Buddhist countries in Sri Lanka, and you can find strengths and weaknesses in almost any kind of culture like that. But now, rather than going on about that, which you can probably write many books about that, actually, if you really wanted to, but rather than going on about that, I want to have a look at something else, which is actually also, to me, very interesting. And that is, what did the Buddha have to say here? What did the Buddha say in the earliest text would be for the benefit, future benefit of Buddhism? How would it survive in the long run into the future, according to the Buddha himself?
Und mit diesem Blick in die Geschichte des Buddhismus könnte man noch lange weitermachen. Und in allen Ländern, wo der Buddhismus hingekommen ist, da gibt es Stärken und Schwächen. Ich würde aber jetzt gerne noch den Blick woanders hinrichten, und zwar dahin, was hat denn der Buddha selber gesagt, was ausschlaggebend wäre für die Zukunft des Buddhismus.
And there is one thing that the Buddha says, there is one very famous sutta, one very famous discourse by the Buddha that probably many of you have heard about, which is called the Mahaparinibbana Sutta. And this is the sutta, the last travels of the Buddha before his passing away. And because it is the last travel of the Buddha before his passing away, this is where he lays down all of those things that will be for the support and upholding of Buddhism in the future.
Und es gibt in den alten Texten ein berühmtes Sutta, das ist das Mahaparinibbana Sutta, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Dieses Sutta beschreibt die letzte Leben. Es beschreibt die letzte Lebensphase des Buddha und die Wanderungen, die er in dieser Zeit gemacht hat. Und weil es seine letzte Lebensphase ist, hat er in dieser Zeit auch alles niedergelegt, was ihm wichtig war für die Bewahrung und die Weitergabe der Lehre.
And one of the things that he says in the sutta as he's approaching his death, he says to his disciples, those things that I have awakened to and understood by myself, these should be learned by you. They should be practiced by you. They should be realized by you. And if you do that, it will be for the long-term benefit of Buddhism and the long-lasting of these teachings into the future.
Und eine Sache, die er seinen Schülern gesagt hat, kurz bevor er starb, war: diese Dinge, die ich entdeckt habe und gelehrt habe, die sollt ihr lernen, die sollt ihr praktizieren, die sollt ihr verwirklichen. Und das wird zum langfristigen Nutzen sein, zum langfristigen Erhalt dieser Lehre und zum Nutzen für viele Lebewesen.
And then the Buddha says, what are those teachings?
Und dann fragt er, was sind diese Lehren?
You know what they are?
Wisst ihr, welche das sind?
It's exciting, right? This is the teaching the Buddha says. If you learn these ones and you know what they are and you realize and you practice them, that will be for the long-lasting happiness of humans in the future, because Buddhism will actually remain for a long time.
Das ist interessant, weil der Buddha gesagt hat, wenn ihr diese Lehren, wenn ihr die lernt und übt und realisiert, das wird wirklich dazu führen, dass der Buddhismus lange anhält und es wird zum langen zukünftigen Glück für alle Menschen beitragen.
You can imagine at that time the Buddha would be sitting there and he would say, this is it, right? This is the real teaching. This is the core. This is what you have to remember for future generations. You can see the monks and the lay people listening, right? They're getting very excited about this.
Und man kann sich vorstellen, wie der Buddha da sitzt und sagt, was jetzt kommt, das ist der Kern der Lehre. Das ist das, was für die Zukunft der Menschheit wichtig ist. Und man sieht dann vor dem inneren Auge, wie die Mönche die Ohren spitzen und die Nonnen und die Laien, Schüler und gespannt sind, was der Buddha jetzt sagt.
So are you excited? Yes? Exciting, right? This is really exciting. Okay, so the answer is very boring, right? This is the problem. You excite people and then, oh no, it's so boring.
Und die
Die
Antwort ist sehr langweilig. Das ist, erst macht man die Leute neugierig und dann ist die Antwort ganz langweilig.
So the answer is, the Buddha says, the answer is what is called the 37 Bodhipakya-dhammas, the 37 aids to awakening here.
Und die Antwort heißt, das sind die 37 sogenannten Bodhipakya-dhammas, die 37 Hilfen zum Erwachen.
And I'm not going to go into details what these things are, but essentially these 37, they amount to being an expansion, if you like, of the Noble Eightfold Path.
Und ich möchte jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber worauf diese 37 Dinge hinauslaufen, es ist eine Erweiterung des, der Beschreibung des edlen achtfachen Pfades.
They're all about the practice of Buddhism, not about the philosophy, but purely about the practice of Buddhism.
Und sie handeln alle über die Praxis des Buddhismus, nicht über die Philosophie, sondern rein über die Praxis.
So again, we're back to what I was saying before about Buddhism being a practical teaching. But what was one of the things about these 37 Bodhipakya Dhammas and the Noble Eightfold Path is that some of the teachings in there are not just about what to do, but they also give a little bit of framework for what to do.
Eine Sache bei diesen 37 Bodhipakya Dhammas ist, dass sie dass einige von den Lehren nicht nur darüber sprechen, was zu tun ist, sondern auch ein bisschen einen Rahmen beschreiben.
That Rahmen, that frame, we have the same word in Norwegian. Yeah, exactly. So that is things like the Four Noble Truths. Yeah, it is things like dependent origination. So these are like the framework around which all of the practical factors, they hang on that framework, if you like. Yeah.
Und zu diesem Rahmen gehören Dinge wie die vier edlen Wahrheiten oder das abhängige Entstehen. Und das ist sozusagen der Rahmen, an dem diese ganzen praktischen Dinge dann sich aufhängen.
So, when we teach the Buddhist teachings in the West, you have to be very careful that we actually allow people direct access to this word of the Buddha, that we don't dilute it, that we don't distort it, that we don't kind of make it in something else that it wasn't originally meant to be.
Und wenn wir im Westen den Buddhismus lehren, dann müssen wir darauf achten, dass wir das Wort des Buddha nicht verfälschen oder verwässern, verdünnen, sondern dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, wirklich einen Zugang zu finden zu dem, was der Buddha tatsächlich gelehrt hat.
And one of these very fundamental teachings of Buddhism that is found everywhere in the Buddhist suttas, everywhere, whichever tradition of Buddhism you go, which is part of the Four Noble Truths and part of dependent origination, part of everything, that is the idea of rebirth.
Und eine der Dinge, die immer in den buddhistischen Lehren zu finden ist, die zu den vier edlen Wahrheiten gehört, die zum abhängigen Entstehen gehört und die sich überall findet, das ist die Vorstellung von der Wiedergeburt.
And this is so important, right? It's one of the things that kind of sometimes scares me when I see Buddhism coming to the West and people say that rebirth is not really necessarily part of Buddhism, the Buddha didn't teach rebirth and all of these kind of things. It scares me because you can see how easily these things get distorted to satisfy a new audience that is not used to the idea of rebirth.
Und das ist für mich ein bisschen beängstigend, wenn ich sehe, dass manche Lehrer versuchen, den Buddhismus so darzustellen, als würde die Wiedergeburt keine Rolle spielen. Das ist etwas, was ich beängstigend finde, wenn man versucht, etwas an ein Publikum anzupassen, das vielleicht an diesen Gedanken der Wiedergeburt einfach nicht gewöhnt ist.
And this is where we have to be very careful. This is where the danger lies, right? The danger is in actually distorting this wonderful, powerful message of the Buddha and by diluting it. If you take rebirth out of Buddhism, if you look at what is left, it is almost nothing left. It collapses. It becomes a completely different idea if you take that out of it.
Und das ist eine der Gefahren, die ich hier sehe. Wenn man den Buddhismus, wenn man die Wiedergeburt herausnimmt, dann wird der Buddhismus verwässert und es bleibt eigentlich fast nichts mehr übrig und der ganze Buddhismus fällt in sich zusammen.
And there are, I think rebirth is a particularly powerful example. There are of course many other examples you could pull out as well. But generally speaking, it is so important to read those early teachings. Know that Noble Eightfold Path, know the Four Noble Truths, know the 37 Bodhipakya Dhammas, understand what it's about, and then give an honest retelling of what those teachings are in a Western language.
Und das ist für mich wichtig, dass man hingeht und tatsächlich diese Dinge studiert, dass man die vier edlen Wahrheiten studiert, den edlen achtfachen Pfad, die 37 Bodhipakya-Dhammas und das aufrichtig in den westlichen Sprachen eben wiedergibt.
So that is, this is one of those things. Of course, there are many other aspects of that as well. And as I just said, one of the things that I think is also a very important part of that is actually to teach it in Western languages, right? You come to Germany, you're supposed to teach in German, not in English, right? Oh, I'm in trouble. You're supposed to teach in German, in Germany. When I go to England, okay, then I can teach in English or whatever. When I go to Norway, I'm supposed to teach in Norwegian, but my Norwegian is getting so bad. I can't really teach in Norwegian anymore. I'm forgetting about all my Norwegian stuff. But the point is that it should be in the local language. And this is another problem you see around the Buddhist world is that there is so much use of what you might call a liturgical language, which is the language used in a religion in ceremonies and that kind of stuff. And very often what is used is language like Pali, Sanskrit, Tibetan perhaps. Actually, the Chinese are not so bad. They use a lot of Mandarin, which is nice. There's a tendency to move away from using the local language, despite the fact that the Buddha made it very clear you should use the local language when Buddhism goes to a new area and to a new time, if you like.
Eine andere Sache, die ich wichtig finde, ist, dass man den Buddhismus in der Sprache des Landes lehrt, wo man ihn eben lehren will. Hier in Deutschland sollte der Buddhismus auf Deutsch gelehrt werden und nicht auf Englisch, wie ich das mache. Wenn ich in England lehre, dann sollte ich das auf Englisch tun. Und wenn ich in Norwegen lehre, sollte es eigentlich auf Norwegisch geschehen. Leider geht mir mein Norwegisch mit den Jahren immer mehr verloren. Und es fällt mir schwer heutzutage, den Buddhismus auf Norwegisch zu lehren. Man findet häufig, dass so eine liturgische Sprache verwendet wird, Sprache, die für Zeremonien benutzt wird, die eben zum Beispiel in Pali ist oder Sanskrit oder Tibetisch. Im Chinesischen ist es gar nicht mal so schlecht. Es gibt diese Tendenz, dass man sich von der Landessprache wegbewegt, obwohl der Buddha gesagt hat und Wert darauf gelegt hat, dass man die Lehre in der Sprache des Landes lehren soll.
And I cannot really talk for what happens in Mahayana Buddhism, but I know what happens in Theravada Buddhism a lot. And what happens there very often is that many of these beautiful suttas of the Buddha, these are the real sayings of the Buddha, they tend to get recited in Pali. Yeah? And then, of course, if it gets recited in Pali, nobody understands what's going on. And yet, if you know the meaning of these things, also it is very uplifting and very beautiful. Like the Metta Sutta, you're supposed to love somebody like a mother protects her only child, right? And these kind of things, it's very uplifting and very beautiful. And if you can hear what it means, it is bound to enhance your ability to practice these teachings.
Und ich weiß nicht, wie das im Mahayana-Buddhismus üblich ist. Ich kann nur sagen, wie es im Theravada-Buddhismus ist. Und da ist es häufig so, dass Texte in Pali gechantet und rezitiert werden, und niemand versteht, was eigentlich damit gemeint ist. Und dabei sind die Texte so schön und haben so eine haben die Fähigkeit, uns mitzureißen und zu begeistern. Zum Beispiel im Metta Sutta gibt es diese Stelle, wo die verglichen wird mit der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, und das ist etwas, was einen sehr berühren und ergreifen kann. Deswegen ist es wichtig, das auch zu verstehen.
And it also creeps into the monastic community as well.
Und das schleicht sich auch in die klösterliche Gemeinschaft ein.
So I'm going to tell you a secret from the monastic community, right?
Und ich erzähle jetzt ein Geheimnis aus der klösterlichen Gemeinschaft.
So you have to promise to keep it quiet, is that it?
Ich muss versprechen, das nicht weiter zu sagen.
No, I'm being naughty. This is very interesting, because if you ever go to a monastery, you will know that the monastic community, certainly in the Theravada tradition, I'm not entirely sure how this works in Mahayana, but in the Theravada tradition, once a fortnight, the monks or the nuns, you meet together and then you recite all the basic rules of conduct that apply to the monastics.
Ich bin auch jetzt nicht ganz sicher, wie das in der Mahayana-Tradition gehandhabt wird, aber in der Theravada-Tradition ist es so, dass die Mönche und Nonnen sich alle 14 Tage treffen und gemeinsam die Verhaltensregeln, die mönchischen oder Verhaltensregeln der Mönche oder Nonnen gemeinsam rezitieren.
And what language do we use? Do we use German? No. Do we use English? No. Norwegian? No. Pali, right? Pali is the language that is used there.
Und welche Sprache benutzen wir?
Yeah.
Machen wir das auf Deutsch? Nein. Auf Englisch? Nein. Norwegisch? Nein. Pali ist die Sprache, in der das geschieht.
And how many monks know Pali? Maybe there's 20 monks there. Maybe one or two know Pali. The rest sit there, oh yeah, whatever. Yeah.
Und wie viele Mönche verstehen Pali? Wenn 20 Mönche da sitzen, vielleicht zwei dabei, die Pali verstehen, und der Rest sitzt dabei und hört sich das einfach so an.
So it ends up something which actually is a very meaningful and beautiful ceremony, a ceremony that brings the monastic community together, that reminds you of the basic conduct that you're supposed to have a monk. Nobody understands that. It moves from being something very beautiful and meaningful into becoming a mere ritual.
Und das ist so, so schade, dass hier diese Zeremonie, die eigentlich etwas sehr Schönes ist, wo die Mönche oder Nonnen zusammensitzen und die grundlegenden Regeln des mönchischen Verhaltens gemeinsam rezitieren und als Mönche, als Gemeinschaft damit auch zusammenwachsen, dass es in ein leeres Ritual praktisch dadurch verwandelt wird.
So I have always been telling my teacher is Ajahn Brahm. Have you heard about Ajahn Brahm? Ajahn Brahm, yeah, he's quite famous, right? So I've been telling my teacher, listen, Ajahn, listen to me, right? Listen to what I have to say. We have to do something about this. We have to move over and recite these blooming rules in English rather than in the Pali language. And of course, initially I said, no way, we're going to stick to Pali. This is the tradition. This is the way it's all been done. But I have been nagging him. I've been on his back for years, right? And recently, this miracle, this small opening, this small window has been opening up. He said, maybe that's a good idea. Yeah.
Und ich habe zu meinem Lehrer, das ist Ajahn Brahm, den kennt ihr vielleicht, der ist relativ bekannt. Zu dem habe ich gesagt, wir müssen daran was ändern. Wir müssen, anstatt diese Regeln auf Pali zu rezitieren, müssen wir das auf Englisch machen. Und er hat immer gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, das ist so die Tradition und so machen wir das eben weiter. Und ich bin ihm aber weiter immer auf die Nerven gegangen und habe nicht locker gelassen. Und jetzt vor kurzem scheint sich etwas zu tun, da scheint sich ein Türchen zu öffnen, dass er gesagt hat, ja, vielleicht ist da was dran.
So I'm really proud of that, right? This is just the beginning. This is getting the foot in the door. So now we're going to kind of, square.
Ich bin richtig stolz darauf. Ein Anfang. Ich habe immerhin einen Fuß in die Tür gekriegt.
Yeah, so this I consider this the job of the disciple, right? To kind of push your master in the right direction. That's kind of the job.
Das ist die Aufgabe des Schülers, dass man den Lehrer in die richtige Richtung schiebt.
But anyway, I must admit, I personally feel that this is an important, actually very important issue. I feel that we are not actually fulfilling the word of the Buddha properly. The Buddha said we should use the local language. We're not using that. And if we're not practicing according to how the Buddha said, then I feel that something isn't quite right.
Für mich hat das schon eine Bedeutung. Und ich denke, wir sollten auch wirklich das Wort des Buddha praktizieren und so tun, wie er es gesagt hat. Und er hat gesagt, wir sollen die Landessprache benutzen und wenn wir das nicht tun, dann folgen wir nicht wirklich dem, was der Buddha gelehrt hat.
It's already 11 past 8. I'm going for a long time. Can I continue a little bit longer? Yeah? Okay. Okay, so I'll just go a little bit longer. If you get tired and you fall asleep, it's okay. You can sleep a little bit. Yeah. Make a gong. Okay, very good. So everybody wakes up, right? Okay, the gong. Okay, good. I want to talk about one other thing, which I also found very powerful when I read this, and also it's from the Mahaparibbana, the Digha Nikaya 16, right? Yeah, I heard you said that too. Yeah? So you know the suttas really well, obviously, which is great. So this is another thing from this particular sutta, and this is where the Buddha talks about the seven things that would lead to the well-being of the Buddhist teachings in the future.
Und es gibt noch eine andere Stelle, eine andere Stelle, die mir in diesem Zusammenhang am Herzen liegt, ebenfalls aus dem Mahaparinibbana Sutta im Digha Nikaya, die Nummer 16. Und da gibt es offenbar Leute, die Suttas gut kennen. Das ist eine wunderbare Sache. Und diese Stelle, die beschreibt sieben Faktoren, die zum Wohl der Lehre für die Zukunft handeln.
And many of those factors are kind of fairly obvious, right? The Sangha should live in harmony, they should do the business in harmony, that kind of stuff. You can sort of understand all of that. But one of the factors which is very interesting, and this is one of the factors that is, I think, very often neglected, especially in the present Buddhism in the present world, and something I think we should really take into account as Buddhism is coming into the West. And that is what the Buddha said, growth in Buddhism can be expected as long as the monastics delight in forest dwellings.
Und viele dieser sieben Faktoren, die sind sehr einfach nachzuvollziehen, dass die Mönche und die Nonnen in Harmonie leben sollen und so weiter. Das kann man sich alles gut vorstellen. Aber ein Punkt, der wird vielleicht oft nicht so gesehen und den finde ich besonders wichtig und der könnte auch hier für uns im Westen von Bedeutung sein. Und das ist, dass der Buddha sagt, die Lehre wird wachsen, solange die Mönche und Nonnen gerne in einer Behausung im Wald leben.
And it's so interesting, right? Basically what he's saying there is that if you don't want decline in Buddhism and you want Buddhism to continue to prosper and grow, one of the basic requirements for that is to have a Sangha that is thriving in forest dwellings.
Was der Buddha hier zum Ausdruck bringt ist, wenn man möchte, dass der Buddhismus nicht niedergeht, sondern dass weiter wächst und in die Zukunft besteht, dann muss man dafür sorgen, dass Mönche und Nonnen wirklich im Wald leben und da sich bemühen und praktizieren.
And I do not want to say anything bad about monastics who live in the city, because they can also do a lot of good work and be very supportive and do good things. But the idea here is that forest dwelling is so powerful. And the reason why it is so powerful, and this is something, again, you find in the suttas, is because that is where you are more likely to realize the Buddhist teachings.
Und ich sage nichts gegen Mönche oder Nonnen, die in der Stadt leben, weil auch die viele gute Dinge tun. Aber worum es hier geht, ist, dass das Leben im Wald uns einfach die Möglichkeit gibt, den Buddhismus wirklich zu verwirklichen, dass es da das größte Potenzial dafür gibt.
There's a very interesting sutta in the early texts, and this is kind of, I remember I was a bit astonished when I saw this. I thought this is really strange, very unusual. And this is a sutta where the Buddha is kind of walking around and he's looking at his monks, and he sees one monk, and this one monk is sitting close to the village, right, not so far away from the village, sitting in really good samadhi, really straight. It looks like he's really got his act together, yeah? Okay.
Und es gibt ein interessantes Sutta in den frühen Texten. Darin wird beschrieben, dass der Buddha herumgeht und er sieht da einen Mönch sitzen, nicht weit vom Dorf. Und dieser Mönch sitzt in perfekter Haltung und in richtig gutem Samadhi. Und das sieht so aus, als hätte er wirklich würde er wirklich gut praktizieren.
Okay. Oh, that is very kind of you. You are very, very observant. Vielen Dank. Yeah. Okay, that's great. And then the interesting thing is then the Buddha goes into the forest and he sees another monk sitting in the forest. And this monk in the forest is kind of like this, right? Nodding away. Yeah.
Und der Buddha geht weiter umher und er kommt in den Wald und sieht einen anderen Mönch, der dort im Wald sitzt. Und der ist ständig am Einnicken.
And then comes the interesting thing. Which of those monks do you think the Buddha is going to praise?
Und dann kommt das Interessante. Was glaubt ihr wohl, welchen dieser beiden Mönche der Buddha jetzt preist?
Right, if you meditate, it doesn't matter where you do it, as long as you get the results, right?
Wenn man meditiert, egal wo, solange man das entsprechende Resultat erzielt, wäre doch gut.
This is how we often think. We tend to think that as long as you get the results, it doesn't matter where it is. Results are results. If you do it in the village, you do it in the forest, it doesn't matter.
Das ist, wie wir manchmal denken. Das Ergebnis zählt, egal wo wir das tun. Ergebnis ist Ergebnis und das zählt.
But actually it matters. And this is what the Buddha has to say about this. He says that this monk sitting at the edge of the village, he says, I'm not happy with this monk. Why am I not happy? Even though his meditation is going well now, it won't take long before somebody comes and disturbs him. Somebody from the village, somebody else will disturb him because he's sitting so close to the inhabited area.
Und der Buddha hat gesagt, mit diesem Mönch, der da so nah beim Dorf sitzt, mit dem bin ich nicht zufrieden. Denn obwohl seine Meditation jetzt gut läuft, wird es nicht lange dauern, bis irgendjemand vorbeikommt und ihn stört. Er ist einfach zu nah an den bewohnten Gegenden und da bleibt es einfach nicht aus, dass Störungen aufkommen.
And then he says about the monk sitting in the forest, he says, that monk, I'm really happy with this monk. Even though he's tired now and he's half asleep and kind of, oh, I don't know what it is. Because he's sitting in the forest, he will overcome that sleep. And when he overcomes the sleep, then of course his meditation will go really well.
Und mit dem Mönch, der da im Wald sitzt, mit dem bin ich wirklich zufrieden. Denn obwohl er jetzt schläfrig ist und müde ist, er sitzt im Wald und da ist einfach die Atmosphäre so, dass er früher oder später seine Schläfrigkeit überwinden wird. Und wenn er das geschafft hat, dann wird die Meditation richtig gut laufen.
So this is one of the things I think we should always remember when Buddhism is coming to the West. We should always ensure that we have a strong Sangha, a strong monastic community that practices well according to the, if you like, the forest tradition, the forest way of early Buddhism.
Und das ist etwas, worauf wir sehr viel Wert legen wollen, wenn wir den Buddhismus hier im Westen etablieren, dass wir immer einen Sangha haben, der gut praktiziert, gemäß der, wie man das nennt, der Waldtradition.
That is when we have the greatest opportunity to get people who actually realize this Buddhist teaching all the way to the core of those teachings.
Das ist die Art, wie wir die größte Chance haben, dass wir Leute bekommen, die tatsächlich die Lehren verstehen und verwirklichen in ihrem Kern.
And in the end, the one thing that is really going to sustain Buddhism in the West or Buddhism anywhere is the fact that people in this new region, where it is going, actually realize these teachings.
Und die Tatsache, der entscheidende Faktor, den Buddhismus in einem neuen Land zu etablieren, ist, dass es tatsächlich Leute gibt in diesem Land, die wirklich den Buddhismus oder den Kern der Lehre verwirklichen.
Because when somebody realizes these teachings, they have the ability from their heart, from their own direct experience, to pass that knowledge and understanding on to others.
Denn wer das tatsächlich verwirklicht hat, der hat eben die Möglichkeit, aus seinem Herzen heraus, aus seinem eigenen Verständnis heraus, dieses Wissen weiterzugeben.
They become an inspiration, right? When you see somebody who looks different, who acts differently, you think, wow, check it out. So just seeing somebody like that, seeing somebody who is different, actually has a very powerful impact on us.
Und das ist sehr inspirierend, wenn man jemanden sieht, der anders ist, der sich anders verhält, der auf andere Art handelt, dann sagen die Leute, wow, und sie sind begeistert und nehmen sich das zu Herzen.
The Buddha says in the sutta that just seeing an arahant in the world is a great blessing. Why is it a great blessing? Because you're seeing something different. You're seeing a possibility of happiness, of kindness, of generosity, of all these beautiful qualities that is otherwise almost impossible to see in the world.
Der Buddha sagt in einem frühen Sutta, allein die Tatsache, einen Arahant zu sehen, ist sehr sehr segensreich. Denn es ist einfach, man sieht etwas anderes, man sieht jemanden, der anders ist, der sich anders verhält und das macht einen großen Unterschied.
And one of the very interesting teachings as well, this is all from the early Buddhist texts again, one of the other very interesting teachings in there, it shows you the causes or conditions for awakening itself.
Und eine andere interessante Sache aus den frühen Texten ist, dass es uns die Ursachen und Bedingungen für das Erwachen zeigt.
And it gives you one cause, being the cause for awakening. Another cause before that, going backwards, right? A long causal sequence. And the interesting thing there, what is the root cause, the initial thing that is the spark for awakening to happen?
Und es gibt eine Ursache für das Erwachen, die genannt wird, und dann eine Ursache, die zurückgeht, und eine ganze Ursachenkette, die zurückgeht bis zu einer Grundursache. Was ist diese Grundursache, die den Funken gibt, aus dem das Erwachen sich entwickeln kann?
And what that ground thing, that most basic thing that makes everything else happen, what that is the idea of the Kalyanamitta, the Saparisa, the superior person, the noble ones, the Buddha, these people who have seen the truth. That is where it starts out. Yeah? Once you have that in the world, once people who understand the truth are available in the world, then that teaching can be passed on. And once that teaching becomes passed on, the faith arises, and then the whole path arises as a consequence.
Und dieser Ausgangspunkt, diese erste Ursache, ist die Vorstellung des Kalyanamitta, des höheren Menschen, des edlen Menschen, des Buddha, jemand, der die Wahrheit gesehen hat. Und dieser Mensch, der die Wahrheit gesehen hat, kann sie weitergeben. Und dann entwickelt sich das Vertrauen und daraus entwickelt sich der ganze Pfad.
So without those noble ones, without those beings who have understood the teachings in their own heart through their own realization, there isn't really any teachings available. There is no path. Everything kind of disappears. So important that we encourage that in our society. And for that reason, the idea of forest dwellings, forest monastics, is so important.
Und ohne diese Edlen, ohne diese Menschen, die tatsächlich die Wahrheit gesehen haben, kann es nicht gelehrt werden und kann nicht weitergegeben werden. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir die Idee von Behausungen im Wald wirklich unterstützen und das entwickeln in unserer Gesellschaft, dass wir das verfügbar haben.
So, if you want to support some forest monastics, great, right?
Und wenn ihr Waldmönche oder Nonnen unterstützen wollt, dann ist das wunderbar.
And there are some very interesting projects going on in Europe right now, very interesting forest monastics kind of cropping up everywhere. There are some nuns' monasteries happening. And this is, of course, another thing that I should have talked about, but the idea of the arising of the nuns' order in Buddhism is a very exciting development. The Sangha is actually very fundamental for Buddhism to work out. And the Sangha, as it is now, has been in the West fairly weak. And it's wonderful that we can strengthen that Sangha by also bringing up and supporting the foundation of a proper bhikkhuni order as well in the West.
Und es gibt ein paar sehr interessante Projekte hier in Europa für den Aufbau von Nonnenklöstern. Das ist auch etwas, worüber ich vielleicht hätte noch mehr sagen sollen, dass eben auch Nonnen wichtig sind. Und
I'm not sure what happened, but
lost my
thread. Okay, okay.
Ich den Faden verloren.
Yeah. Okay.
Ja, das ist eine gute Sache in Europa, auch wirklich. In Europa ist der Sangha immer ein bisschen schwach ausgeprägt gewesen. Und wenn jetzt der Sangha für Nonnen oder Klöster für Nonnen etabliert werden können, dann ist das eine gute Sache, eine wirklich schöne Sache.
Yeah.
Die Bhikshuni, ja, für Nonnen, ja,
oh, yeah.
Genau,
Bhikshuni, yeah. And we just did a minder retreat at the retreat center that belongs to this place. Yeah. And I was invited by Aya Vimala, and Aya Vimala, she's here today, and she is starting her own. She's very brave, right, to get these nuns who start their own monasteries. The monks also did that, but it's a bit more established for the monks. Starting her own monastery now in Belgium. Not so far, only a few hours' drive from here. And there is a beautiful nuns' monastery arising. What a wonderful thing that is. And it's one of those things that I think are really could be a part of a proper foundation for Buddhism in this area for the future.
Und ich war jetzt in einer neuntägigen Klausur, zu der ich eingeladen worden bin von Aya Vimala, die auch heute hier ist. Und sie ist dabei, ein Kloster für Nonnen aufzubauen in Belgien, ein paar Stunden Autofahrt von hier. Und es ist so eine mutige Sache, wenn Frauen so etwas tun. Natürlich, die Mönche haben auch einmal anfangen müssen, aber Mönchsklöster sind schon viel mehr jetzt etabliert. Und es ist wunderbar. Und ich bin überzeugt, dass das für die Zukunft den Buddhismus hier in diesem geographischen Gebiet sehr stärken kann.
And also today we also have another bhikkhuni here today, and she is from the UK, from England, and she is starting a nun's monastery in the UK, right? So today is, wow, it's really, the bhikkhuni sangha really, really coming together. It was really wonderful there.
Und heute ist auch eine andere Bhikkhuni hier aus England, und sie ist dabei, ein Bhikkhuni-Kloster in England aufzubauen. So ist der Bhikkhuni-Sangha heute hier sehr stark vertreten, und das ist ganz schön.
So I promise, I apologize for all this advertisement for this monastery, but it's kind of nice, it's kind of inspiring. I find it very inspiring myself, when people dedicate themselves to a thing which is so difficult, and start a monastery from scratch, and building it up. It's such a wonderful thing that this happens, and it's so rare in the world for these things to happen. So if you have an opportunity to support these things, I encourage you to support these things.
Vielleicht muss ich mich für dieses Werbeprogramm entschuldigen, aber es ist einfach so schön und so inspirierend, und ich bin selber auch ganz begeistert davon, dass so etwas hier geschehen kann, und es verdient meiner Meinung nach Unterstützung, und ich würde, wenn jemand Interesse hat, das zu fördern und zu unterstützen, würde ich dazu sehr raten und ermutigen.
And by doing that, we are fulfilling one of the seven factors that the Buddha said is necessary for the strength of Buddhism in the future.
Und wenn wir das tun, erfüllen wir einen dieser sieben Faktoren, von denen der Buddha sagt, die sind notwendig, um die Lehre für die Zukunft zu erhalten.
Okay, I talked way too much already, so I apologize. I'm going to stop there, but I should ring the bell, actually. Okay, talk is finished.
Viel zu viel gesagt, und dann sollten wir hier mal Schluss machen.
Okay.
Und der Vortrag ist zu Ende.
Very good. So, yes. Very good. So I don't know what is your usual procedure now, but I am very happy to do some questions and answer. Is that kind of the normal procedure here? Yeah? So if anybody wants like to ask some questions, you are very welcome to do so. You can ask pretty much anything you like. If it goes over the top, I will let you know. So just yeah.
But it's okay.
Yeah, of course. Yeah.
This is quite a personal question.
Okay.
You said that you've been a monk for 20 years.
Yeah.
Was there a phase before that where you thought this is the direction you'd like to go in, or was there a bolt of lightning one day?
I would say it was more like a phase. It was a gradual thing that happens to you, and it's a gradual understanding that this is the right thing to do. It's kind of weird, because for me it kind of happened very naturally. It's almost like I didn't really have to think very much about it. It kind of just slid into the robe, so to speak, or the robe slid onto me, or whatever it is. It just happened all naturally. And when I think back, I think the only real explanation I have for this, the fact that I became a monk so easily, must be because I was a monk in a past life, probably. Of course, that understanding later on, that kind of natural becoming a monastic, later on it became strengthened by my understanding of the Buddhist teachings. And when I felt that this is actually the answer to the meaning of life, that's of course when it became really kind of strong for me. But that is my own personal thing. For me, it actually was very quite natural, actually.
Die Frage ist eine sehr persönliche Frage. Wie ist das denn gewesen? Du hast gesagt, du bist seit 20 Jahren Mönch. Wie ist das denn zustande gekommen? Und die Antwort ist, das war für mich etwas sehr, sehr Natürliches, wo ich mich hinbewegt habe und fast so, als wäre die Robe über mich drüber gefallen. Und die Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass ich möglicherweise in einem früheren Leben ein Mönch gewesen bin. Aber diese natürliche Bewegung zum Mönchtum hin war der Anfang, und das wurde natürlich verstärkt, je mehr ich von der Lehre verstanden habe. Und als mir klar wurde, dass es hier wirklich die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gibt, das ist der Punkt, wo das wirklich sehr, sehr stark geworden ist.
You can do German if you like, it's okay. It's fine.
No question,
yeah.
But
yeah.
I just wanted to thank you for
Okay.
I just wanted to thank you for your booklet about the Paticca Samuppada,
Upanishad
Sutta, which I just read, and I found it very, very inspiring very, very good.
Great, yeah.
Thank you very much.
Wonderful, that is very nice feedback. We can have more of this kind of comments, that's fine, yeah, please, please keep going.
Das ist eigentlich keine Frage, aber ich möchte meinen Dank aussprechen für das Büchlein über Paticca Samuppada, das abhängige Entstehen, das, wie heißt das Sutta? Upanishad Sutta, das ich gerade gelesen habe.
Dependent Liberation.
Genau, das abhängige Entstehen und die abhängige Befreiung.
Yeah.
Und das ist so ein wunderschönes Buch.
You know who you read it in German? In German. You know who the translator is? Right here. This is the translator, yeah. It's good, right? Yeah. That's great. Yeah. That's good, yeah.
Ich fand das sehr interessant, die Erzählung der Geschichte, dass sich der Buddhismus an jedes Land angepasst hat, also an China, dann auch noch in Japan oder in Korea. Könnte es sein, dass der Buddhismus sich im Westen so anpasst, wie es Stephen Batchelor beschreibt?
Well, I understood that name, yes. Not the rest of it.
I found it very interesting to hear that story, how Buddhism adapted to different countries like China or also Japan or Korea also. And if Buddhism is about to adapt to the West, so may it be that it will happen the way that is described by Stephen Batchelor.
Yeah, it may happen, but we are not going to let it happen by itself, right? We're gonna work against that. It's not going to just allow it to slide up that way. Yeah.
Es kann sein, dass es in diese Richtung sich entwickelt, aber wir werden es nicht einfach so geschehen lassen, sondern wir werden auch unseren Beitrag dazu geben.
But to be honest, the problem is that with somebody like Stephen Batchelor, I think it's a personal thing. He cannot believe in rebirth. It's emotionally impossible for him. I talked to him about these things. I think it's a very personal thing for him. And because of that, he can't be convinced, because our emotions are far more important than our rational mind. This is where things come from eventually. But what I see when you look at Stephen Batchelor's recent writings, I haven't actually read them myself, I've just seen a few quotes. But what you see happening there is that you take out the rebirth, and after a while, everything else also starts to fall apart. Everything else starts to be written. The idea of Nibbana is just some kind of, you know, mindfulness and kind of slightly unhappiness in the present moment, that sort of thing. Everything collapses and there's nothing really left. And I think that with kind of the more recent ideas that he's having, I think, personally, we'll see what happens, of course, he may very well lose his credibility on that basis.
Die Sache mit Stephen Batchelor ist, das ist sein persönliches Ding. Er kann an die Vorstellung der Wiedergeburt einfach nicht glauben, und das ist eine emotionale Sache. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, und die Emotionen sind etwas, das bestimmt uns viel stärker als unser rationaler Verstand. Und er kann einfach daran nicht glauben, und das ist eben sein persönliches Problem. Und ich denke, dass er indem er die Wiedergeburt aus dem Buddhismus herausnimmt, dass damit die ganze Lehre in sich zusammenfällt. Vom Nirvana bleibt dann einfach übrig ein bisschen Achtsamkeit und ein bisschen ein angenehmes Gefühl im jetzigen Moment, aber es fällt so viel weg damit. Und ich denke, auf Dauer wird das auch seine Glaubwürdigkeit verlieren.
So I think maybe if anything happens, I think what's going to happen is that you get a new religion, Stephen Batchelor religion, right? That may happen, but it's not actually going to be Buddhism, I think, in the long run. In the long run, we're going to have to come back to the basic ideas, and that is where the real Buddhism is going to be. That is my feeling about it.
Was vielleicht passieren könnte, ist, dass sich eine neue Religion daraus entwickelt, die Stephen Batchelor Religion. Aber das ist wirklich nicht der Buddhismus, und ich denke, im Buddhismus werden wir wirklich auf die Grundlagen zurückkommen müssen. Das ist mein Gefühl bei dieser Sache.
Okay, very good. Yeah.
Ajahn, I'm just wondering what you think about the mindfulness movement as well in Western society.
The mindfulness movement? I think it's good. I think it's great. Yeah. I think it is not a full Buddhist teaching, of course. It is kind of taken out of Buddhism. You're taking certain aspect of the Buddhist teachings and you apply that in a certain way. As long as they don't pretend to be full Buddhist teachings, there's no problem. All they're doing is they're using certain Buddhist teachings to use that in a clinical situation to help people, to make people happier. And that, I think, is no problem at all. That is perfectly fine. As long as they don't kind of pretend that this is the end-all and be-all of the Buddhist path, there is no issues there, I think, yeah.
Was denkst du über die Achtsamkeitsbewegung in der Gesellschaft? Und die Antwort ist, die Achtsamkeitsbewegung, da ist überhaupt kein Problem damit, das ist eine wunderbare Sache, solange man hier nicht behauptet, das sei der ganze Buddhismus. Es sind einfach Aspekte, die aus dem Buddhismus genommen sind und die Menschen helfen. Und solange man nicht behauptet, das ist das Ein und Alles, was den Buddhismus ausmacht, dann sehe ich überhaupt kein Problem dabei.
Gibt es eine Quelle, ein Buch oder ein Vortrag oder irgendwas, wo man wirklich mal den Kern des Buddhismus, also wirklich das, was Sie in Ihrem Vortrag angesprochen haben, wo man das mal komprimiert lesen oder hören kann?
Okay. Okay.
Is there a book or any kind of source where we can access what we have been talking about, the core of Buddhism,
okay,
so yeah. In a condensed kind of way or so?
That's kind of right. Okay. Well, the core, I'm talking now from the Theravada perspective, right? People will have slightly different opinions about this, but as far as I can see, the core, what I call the EBTs, the early Buddhist teachings, they are essentially the teachings that you find in what is called the four Nikayas of the Pali canon. They also find in roughly the same thing in Chinese. They're found in part also in Tibetan translation, but the ones that are most easily accessible, but are translated into English and all of these things, are actually the Pali suttas. And there are four volumes of early teachings called the middle length, the long length, the connected and the numerical sayings of the Buddha. That's basically what you found. But you have, it sounds like now I'm kind of trying to kind of, you know, blowing my own trumpet, you know, as a Theravadan and these other real teachings. But the point is that all of the Buddhist teachings have some of these teachings there. And the vast, and all of the various schools also have many later teachings. So these is like the common core, really, that exists across all the various traditions that everybody would agree on. This is a common thing in the Buddhist teachings. So those four books are basically the place to start. Yeah? So it's only that big, right? if you look at all, you know, if you go to a library, it's still a very, very small collection. Yeah, and then you are in business.
Was ich empfehle oder was ich verstehe unter dem Kern des Buddhismus, das ist das, was man in den sogenannten vier Nikayas des Pali-Kanons findet. Das sind vier Bücher, die mittellangen Lehrreden, die langen Lehrreden, die gruppierte Sammlung und die angereihte Sammlung. Die finden sich auch in chinesischer Übersetzung oder Teile davon auch in tibetischer Übersetzung, aber die Pali-Version ist am einfachsten zugänglich, weil es übersetzt ist in Englisch und auch
Deutsch,
in
ja.
Deutsch
ja.
Und in vielen anderen Sprachen.
Ja.
Das ist, was man die frühbuddhistischen Texte nennt oder die frühbuddhistischen Lehren. Und das ist der Kern, der auch in allen anderen Traditionen irgendwie eine Rolle spielt oder die Grundlage bildet. Alle Traditionen haben auch ihre späteren Texte und ihre Entwicklungen, die darauf basieren, aber das sind die Grundlagen, die sich durch alle Traditionen hindurchziehen. Und das sind nur vier Bücher, so viel ungefähr. Im Vergleich mit einer ganzen Bibliothek ist das eigentlich nur wenig.
Yeah, it's only a few thousand pages, right? So it's,
Ajahn Pamela, would you recommend Bhikkhu Bodhi's
sure.
what is in the
in the Buddha's words. Yeah.
Kind of summary of all the teachings.
Yeah, that's a good point. Yeah, übersetzen bitte. Ja.
Ja. Der Vorschlag war eben das Buch von Bhikkhu Bodhi zu nehmen, das eine Zusammenfassung der aus den Nikayas beinhaltet in den Worten des Buddha. Das gibt's auch in deutscher Übersetzung.
Is it in German as well? Yes. Ah, really? Yeah. Ah, okay, yeah. And that's very nice, because what it has is really an anthology. It's a compilation of suttas from the early teachings, and it's nicely introduced. It gives an introduction. It has nice notes in the end explaining what is going on. So that is actually quite an easily accessible way of entry into the early suttas.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Buch. Es ist eine Zusammenstellung von Suttas nach bestimmten Themen mit vielen Erläuterungen zu den eigentlichen Texten, mit Anmerkungen dabei. Und das ist ein sehr guter Einstieg, wenn man sich mit den Suttas beschäftigen möchte.
Warte mal, erst mal zum Schicki.
Okay, very good.
Yeah. You told about that it is, also ich sag mal auf Deutsch.
Bitte.
Also Sie haben erzählt, dass Sie auch bei Ihnen Texte, buddhistische Texte in einer anderen Sprache rezitieren, die keiner versteht, also wenige verstehen. Und bei uns ist das gleiche Phänomen hier. Ich bin jetzt 30 Jahre hier, 10 Jahre als Laie und 20 Jahre als Bhikshuni. Und am Anfang, in den ersten 10 Jahren, also ganz am Anfang, habe ich mich immer sehr darüber aufgeregt, dass alles auf Tibetisch rezitiert wurde. Wir treffen uns auch alle 14 Tage zu einem bestimmten Ritual. Dann wird auf Tibetisch rezitiert. Und wenn unsere tibetischen Lehrer dabei sind, dann konnte ich das verstehen. Aber die Deutschen rezitieren das auch. Wenn kein Tibeter dabei ist, dann rezitieren sie das, dann lieben sie das. Und der erste Lehrer, der hat immer noch am Ende des Textes kommt eine Zusammenfassung des Stufenwegs zur Erleuchtung. Und den hat er dann auf Deutsch rezitieren lassen. Er hat das dann selber auf Tibetisch meditiert und die Deutschen haben es auf Deutsch rezitiert. Und der Lehrer, jetzt hat sich viel verändert. Und jetzt ist das so, dass genau dieser deutsche Text einfach am Ende weggelassen wird. Alle singen jetzt nur noch Tibetisch. Und auch wenn nur ein paar Leute da sind, vielleicht 3, 4, 5 Deutsche, es wird auf Tibetisch rezitiert. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Warum? Das ist meine Frage gewesen hier. Ich dachte, das ist vielleicht ein spezielles Problem des tibetischen Zentrums. Aber jetzt sehe ich, dass das hier dort auch passiert. Ganz andere Tradition, andere Sprache und genauso. Ich frage mich, warum das wohl so ist. Warum rezitieren Sie das gerne auf einer anderen Sprache?
You have been mentioning that you are reciting texts in Pali language, and she says here we are having exactly the same practice. We are reciting. We are meeting every fortnight and doing our ceremony, and we are reciting the text in Tibetan. And at the beginning of it, when there was a Tibetan teacher, that was still understandable. But if there are only German people, then they still continued to recite it in Tibetan. And our first teacher, he would, at the end of the recitation, there was a summary or a text about the Lamrim, that is also the gradual path, mm-hmm. a gradual path, yeah. And that was done in German. So he would meditate or contemplate it silently in Tibetan, and everybody else would recite it in German. Mm. And when that teacher was not there anymore, then this last bit in German that was just left out.
Uh-huh.
So there was no German at all anymore. And I have always been wondering why is that? Probably I should still mention one thing, she said in the beginning. She said, I'm here now for 30 years. Yeah. The first 10 years I have been a layperson, and for the last 20 years I am a bhikshuni.
Yeah.
I'm always been wondering, why is this? And now I used to think that it's just in the Tibetan tradition, that is, in this center, that things are going like this, and now I see that it's just the same thing also in the Theravada tradition.
Yeah. So is that a question? Am I supposed to answer that question? Why it is like this, or am I? Is it rhetorical? Or you're right. It is kind of across the board. It's everywhere, right? and this is everywhere. Yeah, everywhere. And so it is, I think, a universal problem. I'm not so sure about in the Chinese tradition, because there I know they use more Mandarin, because the text is actually written in Chinese. It's a slightly different thing here. That is in China, so they obviously they speak Chinese there. What they do in Chinese monastery in the West, I'm not sure about. But it is a universal problem. I think part of it is because of a fear of losing the original. Yeah, we have original teachings. If you move from the Pali to the English, I'm going to use the Pali as an example, then what's going to happen to the Pali text? Nobody's reciting it anymore. Is it going to get lost eventually? Is it going to be a serious problem with that? I think that is part of the reason why they do that. Another thing is just sheer kind of inertia. Inertia, you know, things tend to get stuck, right? Things don't tend to get to change. This kind of goes against the human temperament, the idea of change. This is why anicca is so challenging for us, right? Things are impermanent. We like things to be in a certain way. Human beings are inherently conservative. We want to conserve. Change is always a negative and problematic thing. So I think these two things together are, you know, and probably many other reasons as well, are the sort of things that kind of block us from actually moving along and doing things in the right way. But I think, and this is, I think, the important thing, is that our primary duty is to make sure that we follow the Buddha's instruction. And the Buddha made it very clear, as far as I can see, that we should do things in our local language. So it means something to us, otherwise it means nothing. Right? It's like you sit there and it has absolutely no meaning whatsoever. And that, of course, is not so useful. I shouldn't be too adamant about that, because I know that sometimes, you know, you maybe just listening to some nice chanting or something. I know that there are many Buddhists that like to kind of listen to the chanting. Maybe they have a CD or they have it on the iPod or whatever. Listen to the Buddha. And then you feel peaceful, yeah? And that, of course, has some value. That already has some value. So we need to look at it. Does it have some value somewhere? But just pure recital for no apparent reason in a foreign language is not really anything, doesn't really have much value at all, as far as I'm concerned.
Ja, der Grund, warum das so ist, versuche ich mal zu beantworten. Ein Grund ist sicher die Angst, die ursprüngliche Lehre zu verlieren. Wenn ich das Pali als Beispiel nehme, wenn wir das auf Englisch rezitieren, dann hat man vielleicht Angst, den ursprünglichen Text, dass er mit der Zeit verloren geht, dass er keine Rolle mehr spielt. Das ist ein Grund. Und ein weiterer Grund ist das menschliche Beharrungsvermögen, dass einfach der Gedanke an Veränderungen uns ein bisschen unbequem ist. Das ist ja mit ein Grund, warum die Lehre, die Anicca-Lehre von der Vergänglichkeit auch so schwer aufzunehmen ist und vielen Schwierigkeiten bereitet, dass wir einfach dazu tendieren, die Dinge so zu lassen, wie sie nun mal sind und dass wir Veränderungen gegenüber zurückhaltend sind. Das ist der zweite Grund. Und womöglich gibt es noch viele andere Gründe, die auch noch dazu beitragen. Aber was mir einfach am wichtigsten erscheint, ist, dass wir wirklich den Instruktionen folgen, die der Buddha uns gegeben hat. Und er hat, so wie ich das verstehe, unmissverständlich gesagt, dass es wichtig ist, die Landessprache zu verwenden. Es ist wichtig, dass das, was man rezitiert und was man sagt, einem etwas bedeutet, dass man etwas darunter verstehen kann. Natürlich, man muss da jetzt auch nicht zu streng sein. Es gibt Leute, die das sehr inspirierend und anregend finden und einfach sich ein Chanting oder eine Rezitation anzuhören oder es selber durchzuführen, die davon innerlich ganz ruhig und friedlich werden. Und das ist eine schöne Sache und an sich auch schon was Wertvolles. Aber einfach nur etwas zu rezitieren in einer fremden Sprache, ohne dass es irgendwo einen Sinn oder Zweck hat, das halte ich nicht unbedingt für nützlich.
Sehr gut, ja. So just one second. Bart, do you know what happened to my bag? Did you see my bag over there? It's over here, is it? No, I just get a bit worried that it might suddenly be gone, you know. So I just, yeah, but it's under control. Great, okay, good, yeah. Excellent.
Actually, one short question.
Please.
The Pali Canon, are these the direct words of the Buddha and no interpretations?
I would say it is pretty much as direct as you can get it, very, very close. It is not 100% direct because these things have been passed down through 2,500 years. And of course, within a time span of 2,500 years, there are changes, right? But you are getting very close. And I think the main point is that what you find in that Pali Canon, Pali Canon is too broad. What we have to say the four Nikayas. That's what we have to say. It's actually a subset of the Pali Canon, the four main Nikayas. You know the Digha Nikaya and Majjhima Nikaya, right? Anguttara and Sanghutta? No? Four main Nikayas? Okay. You don't? Okay. Yeah. Okay. Yeah, so it is not exactly the word of the Buddha, but I think all the main ideas that you find in there, the Noble Eightfold Path, dependent origination, the gradual training, the five khandhas, the six sense bases, the 37 bodhipakkhadhammas I was talking about before, all of those main ideas that are there, they are definitely original Buddhism. And you find them across the board, right? You find them within the Tibetan Buddhism. You find it in the Chinese Mahayana Buddhism. You find it everywhere. These are always there. So you're getting very, very close. What is very interesting about this, one of my monastic friends is a German monk called Venerable Andalayo. Have you heard about him? Very, very well. And he's also been at Hamburg University and has been doing some work with Venerable Jampa Sedran. He is one of the leading scholars in the world. He's very good with languages. He can read ancient Chinese, he reads Pali, Sanskrit, Tibetan. You know, he's just one of these kind of language geniuses almost. Actually, probably is. And he does what they call comparative study. So he takes a text from the Pali Canon, the Pali Suttas, and he compares it with all available parallels to that sutta in other languages. Because these suttas, they started to spread out in India around the time of Ashoka. Some of them went to the north of India, some of them went to the south and to Sri Lanka. This is 2,300 years ago. They started to spread out, right? Time of Ashoka. Some of them then went from the north of India into China, translated into Chinese. Others went to different areas. Some of them went to Tibet eventually, translated into Tibetan. And now, if you now take all of those suttas in different languages and you compare them, what you find is a remarkable consistency in the main message across the board. And sometimes it's like word for word, exactly the same, right? There are certain very standard formulas you find in the suttas, like formulas for deep samadhi, formulas for the Noble Eightfold Path, these kind of things. And some of these standard things are almost, after 2,300 years, almost the same, yeah? And that is quite astonishing. So you feel a sense of confidence that actually the word of the Buddha has been very, very well preserved over that period of time. Yeah.
Die Frage war, ist der Pali-Kanon das ursprüngliche Wort des Buddha oder hat es daran Veränderungen gegeben, Interpretationen gegeben, so das, was wir heute haben? Und die Antwort ist, der Pali-Kanon, oder genauer gesagt die vier Haupt-Nikayas des Pali-Kanons, das ist der Majjhima-Nikaya, Digha-Nikaya, Anguttara und Sanghutta-Nikaya, diese vier Haupt-Nikayas kommen dem ursprünglichen Wort des Buddhas sehr, sehr nah. Sie sind nicht 100% das Wort des Buddha. Das Ganze wurde uns über 2.500 Jahre bis heute übermittelt und da gab es auch Einflüsse, die das ein bisschen verändert haben. Aber es kommt dem ursprünglichen Wort sehr, sehr nah. Und es gibt eine interessante Sache. Einer meiner monastischen Freunde ist der ehrwürdige Andalayo, ein Mönch, der hier in Deutschland lebt und der ein wahres Sprachgenie ist, der versteht also das alte Chinesisch, er versteht Pali, Sanskrit, Tibetisch und ich weiß nicht, wie viele andere Sprachen noch. Und was er tut, ist etwas, das nennt man vergleichende Studien und er geht hin und nimmt ein Sutra aus dem Pali-Kanon zum Beispiel und nimmt alle verfügbaren Parallelen, die es dazu in anderen Sprachen gibt, Chinesisch, Tibetisch und was eben sonst was verfügbar ist, und legt die nebeneinander und vergleicht die. Und da kann man tatsächlich sehen, wie groß die Übereinstimmung ist. Das ist wirklich erstaunlich, nach so vielen Jahren. Der Buddhismus hat angefangen, sich in verschiedene Richtungen auszubreiten, etwa zur Zeit des Asoka. Das ist jetzt 2300 Jahre von heute zurück. Und vom Norden Indiens aus kam er irgendwann nach China, und nach Südindien ging er, von Südindien aus ging er nach Sri Lanka. Und in Sri Lanka wurden erstmal die Pali-Texte, also daher haben wir die Pali-Texte, und in China haben wir die chinesischen Überlieferungen. Wenn man das nebeneinander legt, dann ist die Übereinstimmung sehr, sehr groß und in manchen Fällen tatsächlich Wort für Wort. Vor allem gibt es so Standardformulierungen für bestimmte Themen, zum Beispiel für den tiefen Samadhi gibt es Standardformulierungen oder für den edlen achtbaren Pfad. Und gerade diese Formulierungen, die stimmen oft Wort für Wort überein in den verschiedenen Versionen, wenn man solche vergleichenden Studien macht.
Ich habe nur eine kleine Frage, oder vielleicht ist es eher eine Bitte, die zu dem Aspekt der Wiedergeburt. Ich tue mich da auch etwas schwer mit, und weil ich diese Sichtweise auch, glaube ich, nicht wirklich verstanden habe, was damit gemeint ist. Und die Frage oder die Bitte wäre, kannst du vielleicht benutze mal das Wort Argument, gibt es ein unschlagbares Argument oder einen Satz vielleicht einfach, wo ich dann ein bisschen drauf rumkauen kann oder wo ich dann vielleicht denke, okay, jetzt fange ich nochmal von vorne an, mich damit zu beschäftigen. Danke.
My question, or it is probably rather a request, it concerns also the topic of rebirth. For me, that is also difficult to accept, and maybe that is because I did not really understand it. And would it be possible that you can give something like an unrefutable argument, or just one sentence or something that I can use for contemplation or for working with it over time?
Okay. the only argument, the irrefutable argument, is because the Buddha said so. Yeah.
Das einzige unwiderlegliche Argument ist, weil der Buddha das so gesagt hat.
I think that the best thing to do with these kind of things is to keep on studying Buddhism. If you find it hard to believe something, don't force yourself to believe something you can't. Because if you do that, it will just make it worse. That's not what Buddhism is about. It's not about forcing beliefs down your throat. So if you can believe or can't believe, that's not really the issue. But just look at it and see, and kind of go with it and see where it takes you. Study Buddhist teachings, see if that makes a difference, and see how this idea evolves inside of you. And one day you may decide, okay, can believe, can't believe, whichever way you go, it doesn't matter, as long as you feel that you're making an informed and proper decision about what you're doing. Yeah.
Mein Rat wäre, weiter einfach die buddhistischen Lehren zu studieren und dich auf keinen Fall zu zwingen, irgendwas zu glauben, was so gegen den Strich geht. Das macht es nur schlimmer, wenn man sich versucht, da zu zwingen. Das ist auch nicht wichtig, sich da jetzt zu entscheiden, ob man das glauben möchte oder nicht. Es ist einfach gut, die Lehren zu studieren, sich ein Bild zu machen, und über die Zeit kommt vielleicht irgendwann der Tag, wo sich diese Entscheidung ergibt, ich kann es glauben oder kann es nicht glauben. Was dabei am Ende rauskommt, ist nicht das Wichtige, sondern dass es wirklich das Gefühl ist, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, hinter der ich stehen kann, die zu mir gehört und die zu mir passt.
Okay, very good. So, okay, yeah. Okay, very good, yeah. So, okay, so that's it. Yeah?
I think that's it.
Yeah? Finished, okay. Good, just exactly right, 1 minute past nine.
Yes.
Wow, that's really, really good, okay. Very good. Okay, very nice to meet you all. And keep on practicing, right? Don't read too much. Practice kindness. And wow, you've been heading in the right direction there. Very good. Okay.
Yes. Thank you very much, too. I really hope you're coming back to our center. I think it was a really nice talk. And we have in the Tibetan tradition a kind of like a katak. So.
I have to wear this tomorrow. Okay.
No, you don't have to wear. So thank you very much.
That's very kind of
so good. Normally you give it to me back, but I'm blessed.
Okay. What is that?
And this is the offering for
okay.
you.
Okay, good. Yeah.
So.
How do you wear this?
No, no. It's wonderful. Wonderful.
Right? Inter-religious.
Perfect, perfect. Thank you very much.
Okay.
So.
We'll
yeah, also vielen Dank für den Besuch und wir hoffen, dass er
oh,
wiederkommt. Und wir werden die Aufnahme, ich kann es mal stoppen, genau.